sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Willkommen, liebe Hartford Hoodigans und Fuego-Verehrer. Es ist Zeit für Folge 85 von Sideline, dem USL-Podcast. Nach einer langen Off-Season und Off-Season-Quatsch-Folge in der letzten Woche sind wir zurück auf meinsportpodcast.de und können heute offiziell in die erste richtige Woche unserer dritten USL-Season starten. Wir, das sind wie immer ihr, die Zuhörer, und natürlich auch heute wieder an meiner Seite, die liebe Anne.
Ich bin ein Hartford-Hooligan ohne Hartford-Trikot, weil ich darauf seit September warte und sie es mir immer noch nicht geschickt haben.
Ich bin dieses Jahr ein neutraler Hooligan und habe kein Team zum Supporten und das supportet über die ganze Liga. Aber kurz Spaß beiseite, willkommen zur ersten, richtigen Folge der neuen Saison. Denn letzte Woche war der erste Spieltag und wir können endlich wieder über richtige Spiele reden. Anstatt über irgendwelche Sommerpausen-Friendlies zu diskutieren, haben wir jetzt endlich Fakten auf dem Tisch. Und bevor wir gleich oder später in die Analysen gehen, mit Blick auf die Ergebnisse vom Wochenende, was war so für dich so dein überraschendstes oder unterhaltsamstes Ergebnis?
Oh, unterhaltsam gab es ja einige, aber klar, überraschend war für mich da tatsächlich, dass Hartford gewonnen hat. Da hätte ich nicht mitgerechnet, muss ich zugeben. Aber irgendwie, also es fing ja schon kurios an, das Wochenende, die erste Partie hatte ja, ich meine mich dunkel zu erinnern, zu einer recht freundlichen Zeit aus deutscher Perspektive gestartet für die Saison. Und das Ergebnis, was aus der Partie rauskam, war ehrlich gesagt auch ein bisschen überraschend. Die Saisoneröffnung lief von oder wurde gestartet in Memphis gegen Las Vegas. Wir haben es ja angekündigt, dass man sich das durchaus ansehen kann, weil die Uhrzeit okay ist. Ich glaube, es war auch ein ganz interessantes Spiel und es gab ja ein paar Tore wenigstens.
Durchaus. Ich finde am überraschendsten, auch wenn wir das Spiel heute gar nicht auf großem Thema haben, war Miami gegen Colorado. Denn so ziemlich jeder hat, also egal ob Experte oder Fan, hat Miami als schlechtestes Team der Liga bezeichnet. Und dann gewinnen die mal eben ihr erstes Spiel. Natürlich muss man sagen, wird nicht jedes Mal klappen und die ersten Wochen sind bekanntlich Anarchie. Trotzdem fand ich das doch recht überraschend, dass Miami mit einem doch sehr jungen und eher auch schwachen Kader mal eben die doch gut qualitativ aufgestellten Jungs aus Colorado besiegt. Aber bevor wir dann zu sehr in das Was-wäre-wenn-Gerede gehen, lass uns mal bei den Fakten bleiben und in einen Bundesstaat oder in eine Stadt gehen, die uns beiden fußballerisch und grundsätzlich am Herzen liegt, und zwar nach New York City. Da gibt es ja einen Verein, mit dem wir schon mal zu tun hatten, vor ein paar Monaten, als er bekannt gegeben worden ist, nämlich der Brooklyn FC. Da gab es jetzt neue Meldungen, die zuerst als Gerüchte durch den Äther gewabert sind und heute von der USA Championship bestätigt worden sind. Was gibt's denn also Neues zum Brooklyn FC?
Der Brooklyn FC, abgesehen von der Tatsache, dass sie auch ein Frauenteam mit installieren werden, aber das ist nicht die Meldung, sondern die Meldung ist, dass sie jetzt nun doch nicht in der Liga starten, wo sie ursprünglich angekündigt wurden, sondern sie starten jetzt doch in der USL Championship. Das war wohl laut Eigentümer immer wieder mal so ins Auge gefasst worden, aber bei der Verkündung noch nicht, also bei der ursprünglichen Verkündung. Jetzt scheint sich da nochmal was geändert zu haben und man hat sich dann entschieden, dass ab 2025 man dann halt in der Championship spielen wird, in einem Stadion auf Coney Island mit, das ist leider das Problem, in einem Baseballstadion mit 7500 Zuschauern. Und ich glaube, der Begriff Baseballstadion wird heute auch noch ein paar Mal fallen.
Für die vielleicht mit Coney Island schon mal irgendwas gehört haben, was nicht zuordnen können, da gab es vor einigen Jahren, also schon eine Weile her, einen sehr berühmten Jahrmarkt oder auch einen Flohmarkt, und eine sehr berühmte Halle. Und die wurde damals von Trump abgerissen. Ich meine damit nicht den heutigen, doch sehr bekannten Menschen aus der Politik, sondern seinen genauso berühmt-berüchtigten, auch im negativen Sinne, Vater. Und ja, auf Coney Island, meine ich, spielten auch mal für eine gewisse Zeit die Cosmos. Und heute, oder ab quasi dann in Zukunft, wird für die erste Zeit das neue Team aus Brooklyn spielen. Ich bin ehrlich, einerseits freue ich mich, dass sie in die USA Championship gehen, weil das ist meine Lieblings-USL-Liga und New Yorker Teams gehen halt immer. Und nachdem die Red Bulls 2 ja die MLS Knicks Pro betreten haben, hatten wir aus der Region halt kein Team mehr. Auf der anderen Seite, ja, bin ich ein bisschen unsicher. Ich finde, die USA Championship hat eh schon 26 Teams oder stellen wir 24, während die League One immer so irgendwas zwischen 10 und 12 hat. Da hätte ich ein Team für die Liga doch erstmal wichtiger gefunden, als nochmal ein Team in die Championship zu stecken. Auf der anderen Seite zieht New York natürlich immer und auch mit Zweitligastatus vielleicht ein bisschen mehr, nachdem der Greensboro FC ja niemals angefangen hat, nachdem er ja auch hätte theoretisch kommen sollen. Was die Stadionsache angeht, muss ich sagen, bin ich ein bisschen gnädiger eingestellt. Natürlich würde ich gerne für den Club ein eigenes fußballspezifisches Stadion sehen oder ein halbwegs taugliches. Aber wie du sicherlich weißt als Red Bull-Anhängerin, in New York einmal eben ein Stadion hinzuklöppeln, was quasi neu ist, noch für Fußball geeignet ist, ist gar nicht mal so einfach. Und wenn du nicht Ewigkeiten auf irgendeinem College-Spielfeld spielen willst, das auch vielleicht nicht zwingend ligatauglich ist, dann musst du dich erstmal auf so Umwegen quasi ja annähern.
Ja, absolut. Also gerade ein Stadion in New York oder im Großraum New York reicht ja schon zu bauen, ist wirklich fast unmöglich. Also das ist auch quasi gar nicht gewollt und natürlich auch eine Frage des Platzes. Von daher an sich, ich finde es ja nicht schlimm, wenn man ein bereits existierendes Stadion nutzt. Mein Problem ist halt nur, dass es halt wieder ein Baseballfeld ist und man kann das gut machen mit einem Baseballfeld. Aber wir haben halt leider gerade in der Championship so viele Beispiele, wo es einfach so schlecht gemacht ist. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht die Lust drauf. Und ich persönlich finde es meistens nicht schlimm, wenn man stattdessen ein Footballfeld nimmt. Es gibt ein nicht so gutes Beispiel, darüber kann man nachher mal sprechen, wo es vielleicht nicht so ganz gut umgesetzt ist. Aber ansonsten finde ich, matcht Fußball und Football immer ganz gut, während Fußball und Baseball gar nicht so richtig gut zusammenpasst.
Ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss und würde wie immer gerne unsere Zuhörer animieren. Wenn ihr Fans von New York City seid, was wahrscheinlich gefühlt die meisten sind, lasst uns doch gerne mal wissen, was ihr zu einem neuen Profiteam aus New York City und eben aus Brooklyn haltet. Würdet ihr euch drauf freuen? Sagt ihr, ne, eigentlich wäre die League One vielleicht ein besserer Start, wenn ihr euch nicht mal ein eigenes Stadion quasi leisten könnt oder ein Stadionspiel Ticket woanders leisten könnt? Oder sagt ihr, nee, finde ich geil. New York City, großartig. Kann nur schön werden. Schreibt es uns gerne auf den bekannten Wegen. Und ich würde sagen, von der Zukunftsmusik gehen wir in die Gegenwart und gucken uns mal ein paar Spiele an, die am Wochenende gewesen sind. Da ich dir die vorgeschlagen habe, würde ich vorschlagen, dass du dir jetzt mal eins aussuchen darfst, mit welchem wir zuerst beginnen.
Dann bringe ich dich jetzt völlig aus dem Konzept und dann fangen wir nicht mit der Championship an, sondern mit der League One, weil wir dann gleich nochmal auf das Thema Footballfeld kommen können, nämlich die Partie Greenville Triumph gegen Spokane. Und Greenville spielt auf einem Footballfeld. Ich habe so die Vermutung, dass du kein Fan davon bist, oder?
Ja, nein. Also es ist schwierig. Ich verstehe von manchen den Einwand, dass du dann besser gucken kannst, wie weit du quasi aufs Tor schießt, weil ja die Footballlinien die gute Entfernung mit den Yards immer angeben. Mein Problem ist einfach eher die Problematik mit den Linien. Also die Footballlinien und die Fußballlinien vom Feldern sind halt sehr schwer voneinander zu unterscheiden und alles ist sehr bunt, grell und durcheinander. Da bin ich nicht der größte Fan von. Und das war auch hier in dem Fall wieder so. Ich mir dann fragte, war der Ball jetzt nicht aus? Ah nee, der ist noch drin, solange es im Rahmen bleibt. Und ja, aber inhaltlich Greenville Triumph, eins der ältesten Teams der League One, die ja auch schon ja, Titelerfahrung hatten, trafen auf das neue Team aus Washington, aus Spokane Velo City, die ihr allererstes Spiel ever gespielt haben in der League One und grundsätzlich. Ich muss zugeben, ich fand den ersten Eindruck von Spokane gar nicht mal so schlecht. Man hat aber dann doch gemerkt, dass die Erfahrung am Ende den Ausschlag gegeben hat, würde ich sagen.
Ich muss noch mal ganz kurz auf das Footballfeld eingehen. Weil, also meiner Erfahrung nach, funktioniert das eigentlich mit Footballfeldern und Fußballfeldern wirklich in der Regel ziemlich gut. Klar, die Linien unterscheiden sich. Bei der Partie ist es aber tatsächlich durchaus ein Problem. Das kann ich nachvollziehen, weil in Greenville hat man einen sehr deutlich farbig-lilanen Streifen, der aber noch innerhalb des Feldes ist. Aber man denkt die ganze Zeit schon, das ist außerhalb des Feldes. Und das ist irgendwie nicht gut gemacht. Das macht andere Teams erheblich besser. Vielleicht liegt es auch an der Farbkombination, die dann einfach nicht gut funktioniert. Ja, genau. Also dieses Lila ist halt wirklich sehr, sehr ins Auge gehend. Und deswegen lenkt es, glaube ich, noch mal mehr ab. Das hat man bei anderen Spielen schon erheblich besser erlebt, also bei anderen Teams. Von daher, allerdings, dafür war, gut, es ist natürlich Kunstrasen dort, aber der Rasen sah wenigstens vernünftig aus. Gibt's ja auch andere Beispiele. Zu Spokane muss ich dir aber zustimmen. Ich fand auch, dass sie ein durchaus ordentliches Spiel gezeigt haben. Sie hatten teilweise sehr starke Phasen, wo sie mich überrascht haben. Und am Ende, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so sehr an der Erfahrung liegt, am Ende ist es dann halt einfach auch so ein bisschen aus dem Spielgeschehen mit heraus. Man will nach vorne preschen, man will dann vielleicht noch das eine entscheidende Tor mitmachen und fängt sich dann hinten nochmal einen Treffer. Also das könnte im nächsten Spiel vielleicht schon wieder ganz anders aussehen, aber ich finde, sie haben sich für das erste Spiel ziemlich gut präsentiert.
Gehe ich mit. Spokane ging auch in Führung und schoss damit auch gleich das erste Tor ihrer Vereinsgeschichte. Das war tatsächlich in der 14. Minute nicht sonderlich spektakulär zu erklären. Es war ein V-Elfmeter, Schuss ging unten links rein, der Keeper konnte ihn nicht klären und damit ging der Club in Führung. Allerdings dauerte es tatsächlich nicht sehr lange und es dauerte nur 4 Minuten. Wie gefiel dir denn das Tor? Denn ich finde, das war doch ein bisschen kurioser.
Kurios ist der richtige Begriff tatsächlich. Ich war auch verwirrt, was genau da passiert ist. Also man sieht Cian Scarlett, der den Torhüter wirklich clever überlupft und der Ball geht so Richtung Tor. Aber wie das halt beim Überlupfen so ist, der Ball hat jetzt nicht die größte Geschwindigkeit. Heißt also, wenn da ein Verteidiger kommt, kann er diesen Ball durchaus auch noch recht kontrolliert wieder wegschießen. Was mich ein wenig wundert, ist, dass es so aussieht, als würde der Verteidiger den Ball irgendwie überhaupt erst hinter die Linie drücken. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was da passiert. Aber in meinen Augen ist es sogar eher ein Eigentor, als dass er es gemacht hätte. Es sieht wirklich kurios aus.
Offiziell wurde es als Tor für den Greenville-Spieler gewertet, aber ich gehe da voll mit. Es sah eher für mich nach Eigentor aus. Passierte in der langen Zeit erstmal nicht, finde ich, sonderlich viel. Und es gab dann zwei gute Szenen von Greenville in der 35. und 38. Minute, die allerdings am Tor vorbeigegangen sind und wo ich mir nur aufgeschrieben habe, dass Spokane relativ betreutes Gehen angeboten hat. Also anstatt quasi zu verteidigen oder irgendwie die Lücken in den Linien zu schließen, sind sie nur entspannt mitgelaufen und konnten da doch recht froh sein, dass der Greenville den Ball mal übers Tor und am Tor vorbeigeschossen hat.
Was ich in der Phase aber auch fand, war, dass Greenville einfach sehr viel Druck gemacht hat und sich dadurch entsprechende Chancen ergeben haben. Genauso eine Druckphase hatte Spokane später aber auch nochmal. Also das hat sich im Laufe des Spiels immer wieder mal verschoben, auch wenn ich insgesamt natürlich sagen würde, dass Greenville schon die stärkere Mannschaft war. Sieht man dann auch kurz nach der ersten Halbzeit, dort spielt Greenville einfach sehr, sehr schnell und in der ersten Situation kann der Torhüter von Spokane den Ball noch abblocken. Allerdings landet er in der Nähe von Evan Lee. Der setzt einfach mit ordentlich Kraft von außerhalb des Strafraums an und macht den Nachschuss und dann ist der Ball drin. Ist vielleicht auch ein bisschen Pech mit dabei, aber ja, der im Prinzip belohnt sich für ihre Druckphase, die sie da zuvor oder zum Ende der ersten Halbzeit aufgebaut hatten, dann zu Beginn der zweiten Halbzeit.
Stichwort Sturm- und Drangphase. Wie es schiefgehen kann, sah man dann in der 58-59. Minute, denn Spokane hatte zwei Chancen, die allerdings sehr ungefährlich waren. Direkt im Gegenzug dazu gab es den Konter von Greenville. Der Ball landet bei McKinnon, der den Ball von links in die Mitte legt. Castro ist völlig ungedeckt von seinen Gegenspielern und haut den Ball dann ganz bequem und auch noch grinsend mit der Hacke ins Tor rein. Fand ich, war das schönste Tor von den drei Toren von Greenville. Und damit zum einen das Kontertor und zum anderen der Endstand der Partie. Denn Greenville gewinnt nach 0-1 Rückstand die Partie mit 3-1. Ja, am Ende. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, zum Ende hin, dass man hier mal wieder sieht, dass am Ende einfach die Chancenverwertung mehr aussagt, als wirklich, wer wie viele Schüsse hatte. Denn laut Statistik gab es 10-19 Schüsse für Spokane und 4-6 Torschüsse. Von diesen 4 Torschüssen von Greenville waren 3 im Tor und von 6 von Spokane nur einer. Das heißt, ja, am Ende kann man so schön und drangvoll spielen, wie man will. Die Erfahrung und die Verwertung hat dann doch den Ausschlag gegeben. Und daher fand ich ja Greenville unterm Strich auch durchaus der verdiente Sieger.
Ja, absolut.
Hast du sonst noch irgendwas zum Spiel oder zur League One?
Nein, tatsächlich nicht.
Dann würde ich vorschlagen, dass wir eine kleine Pause machen. Und dann springen wir zurück in die USA Championship. Denn da haben wir einige Spiele rausgesucht, die durchaus unterhaltsam waren. Und ich bin sehr gespannt, eure Meinung irgendwo zu lesen, ob wir da völlig auf dem Holzweg sind. Aber bis dahin gönnen wir uns eine kleine Teepause, bevor es dann in Richtung New England gehen wird, später am Abend. Willkommen zurück zu Folge 85 von Sideline, dem USL-Podcast. Wir machen den kleinen Schritt nach New England. Und ich meine damit nicht nach Boston, wo derzeit Pappkartons mit den Logos von Feinden durch die Gegend geworfen werden, sondern in die Provinz des damaligen New England. Denn wir wollen als Thema die Jungs von Hartford Athletic nehmen. Denn die haben mal wieder den gefühlt 2000. Kaderumbruch hinter sich und waren zu Gast in Texas bei El Paso. Du als Hartford, wie du schon nanntest, Hooligan und vor allem auch als eine Zuschauerin, die letztes Jahr völlig unnötig vor dem Stadion gewartet hat, wegen Gewitterwarnung und Hurricane. Wie war dein Eindruck deiner Jungs in El Paso? Und würdest du sagen, es macht dir Hoffnung? Oder hast du eher Angst, das ist so eine Eintagsfliege und du hast dann ab morgen wieder das übliche Drama?
Also, ich finde, es macht schon Hoffnung. In erster Linie verlange ich aber ehrlich gesagt auch bei diesem Kader, dass das erheblich besser wird als das, was in der letzten Saison war. Klar, auch in der letzten Saison hat man schon viel Geld in den Kader investiert gehabt, aber jetzt hat man sich so hochkarätige Namen geholt. Da müssen definitiv erheblich mehr Punkte am Ende der Saison auf dem Zähler stehen, als es letztes Jahr war. Von daher war das erstmal ein ganz guter Anfang. Ich sage es ja schon mal vorab, sie haben gewonnen, sie haben auswärts gewonnen, was gerade zu Beginn der Saison natürlich eine schöne Sache ist. Und 3 wichtige Punkte. Vor allem aber auch, El Paso ist jetzt nicht das allerschlechteste Team. Und auswärts in Texas, finde ich, kann man schon durchaus positiv sehen. Da hätten vielleicht auch das ein oder andere Tor noch mehr fallen können. Allerdings hatte auch El Paso ja seine Chancen. Und ein Punkt, der mir negativ aufgefallen ist, aber der hat nichts mit Hartford zu tun, war leider die Bedingung, unter der man dort spielen musste, weil der Platz war ein Baseballplatz. Und leider auch noch ein sehr hässlicher Baseballplatz, der mal wieder sehr schief aussah, was immer daher kommt, dass irgendwie die, keine Ahnung, also die Linien vom Spielfeld sich ein bisschen kreuzen mit denen vom Baseballfeld, weshalb das einfach immer so aussieht, als wenn dieser Platz schief wäre. Es ist einfach nicht schön, wirklich nicht.
Möchte ich dir gar nicht widersprechen. Das, ja, Baseballplätze und schön aussehen ist leider nicht zwingend gegeben. Dafür sieht aber wenigstens der Rest des Platzes meistens besser aus, als der Teil, wo das Baseballfeld zu sehen ist. Ich muss zugeben, in der Partie habe ich mir vor allem die Anfangsphase aufgeschrieben, denn da gab es eine Szene, die ich lustig fand, einfach aus, ja, wie doof kann man sein, Sicht. Denn Romario Williams läuft in den Strafraum von Hartford. Er wird zu Boden gerissen, bleibt eine Minute liegen. Da erstmal nichts passiert, steht er wieder auf, nimmt sich den Ball und läuft weiter in Richtung des rechten Pfostens. Er wird dann nochmal zu Boden gerissen, was dann zum Elfmeter geführt hat. Wo ich halt schon dachte, irgendwie lustig gemacht, weil A, du hättest schon Elfmeter dafür kriegen können, falls irgendwie keinen interessiert hat, machst du doch nochmal weiter und versuchst doch nochmal ein Tor zu schießen, nur um dann doch nochmal zum zweiten Mal gefoult zu werden und dann von zwei Leuten gleichzeitig. Fand ich irgendwie eine ganz lustige Szene, dass Williams einen doppelten Elfmeter reingeholt hat.
Ja, das stimmt. Allerdings muss ich widersprechen, er lag nicht eine Minute auf dem Boden, sondern er ist das erste Mal gefoult worden, merkt dann innerhalb von ein, zwei Sekunden, der Ball ist noch bei ihm in der Nähe, den kann er noch kriegen, steht deshalb direkt wieder auf, schnappt sich den Ball wieder und läuft weiter und dann kommen direkt zwei weitere Spieler oder also zwei Spieler und wälzen ihn direkt wieder um. Also das war auch von El Paso überhaupt nicht gut verteidigt. Wie kannst du denn innerhalb von wenigen Sekunden zweimal so dermaßen plump im Strafraum in die Verteidigung gehen? Ja, ist halt auch klar, wenn selbst also wenn das erste Mal schon nicht gepfiffen wird, obwohl es da schon sehr elfmeterverdächtig aussah, dann beim zweiten Mal auch noch so reinzugehen, ist halt wirklich nicht gut gemacht. Und da verdient man dann auch den Elfmeter gegen sich.
Der auch dann verwandelt worden ist von Romario Williams. Zum 1:0 für die Gäste und auch bis dahin auch nicht viel von Hartford zu sehen gewesen. Ich muss zugeben, direkt danach gab es nochmal eine Chance für Michin Galina, der den Ball dann mal eben aus voller Lotte über das Tor gehauen hat. Aber so groß und der Ganzen, muss ich sagen, fiel mir dann von Hartford so ein bisschen der Chancenwucher ein. So zum Rest der ersten Hälfte. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, prinzipiell schon. Allerdings, gut, wir sind am Anfang der Saison. Ich finde, man kann das dann noch verkraften. Aber ja, es hätte man schon effektiver machen können.
Denn Galina hatte später nochmal zwei Chancen gehabt. Einmal in der 44. und nochmal quasi ein paar Sekunden später nochmal. Einmal war es ein Schuss an den linken unteren Pfosten. Jamelli Wade konnte ihn klären. Und ein paar Sekunden später von der linken Seite in Richtung des rechten Pfostens. Und Wade konnte ihn nochmal zur Ecke ablenken. Und im großen Strich muss ich sagen, da ich die Partie auch ja live gesehen habe, Hartford gefiel mir in den ersten 30, 34 Minuten ziemlich gut. Man sah auch wieder die Switchbacks-Connections, wie in Galina und die Jungs von Burke, der ja der Trainer ist. In der zweiten Halbzeit, die wir heute nicht ansprechen wollen, ist das Spiel relativ abgeflacht. Und da hat Hartford wieder ja ein bisschen quasi den Druck rausgelassen. Aber El Paso konnte jetzt nicht so viel Zwingendes machen. Negativ ist mir dann nur noch aufgefallen, dass einige El Paso Heimfans mit dem berühmten mexikanischen Ruf aufgefallen sind, der mit dem berühmten spanischen P-Wort zu tun hat. Und das sehr unschön bei unter anderem den Hartford Supporters ankam. Das war es aber auch schon. Also sportlich gesehen, Hartford gewinnt die Partie in El Paso mit 1:0, holt sich damit einen wichtigen Sieg. Mit Blick auf die erste Halbzeit nicht ganz unverdient. In der zweiten Halbzeit ist jetzt nicht mehr so viel passiert.
Kann ich absolut nicht widersprechen.
Eigentlich auch das perfekte Fazit für die nächste Partie. Denn zur quasi Eröffnungszeit neben Memphis und Vegas spielte noch New Mexico gegen den USL Shield Winner aus Pittsburgh. Das war dann quasi die Mannschaft mit den meisten Punkten nach der regulären Saison. Auch hier eine ähnliche quasi Aufstellung. der Underdog gegen den eigentlichen Favoriten. Und auch hier muss man sagen, gab es wieder ein Baseballfeld. Und auch hier fiel mir wieder auf, wie grottenhässlich das aussah. Also zum einen, weil es nicht wirklich abgedeckt worden ist, und zum anderen, die Rasenqualität war wirklich schlecht. Also ausgebrannter, trocken wirkender, völlig unschön aussehender Rasen. Das war für keinen Schaf und auch für keinen Zuschauer ein Leckerbissen.
Was man dazu aber sagen muss, dort waren sie wenigstens zu ehrlich und haben gar nicht erst versucht, das Baseballfeld so scheinheilig abzudecken. Man hat es einfach direkt gelassen, weil man wusste, es ist komplett sinnlos. Allerdings, beide Plätze haben mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen guten Greenkeeper zu haben. Weil das Stadion von El Paso war, also wie gesagt, es war echt nicht schön, aber es war bespielbar, sah halt nur nicht schön aus und war wahrscheinlich an den Stellen, an denen sich sonst das Baseballfeld befindet, auch nicht besonders schön bespielbar, aber so, dass es funktioniert. Während bei New Mexico, also das war wirklich eher so eine kleine Trockensteppe, zwischenzeitlich immer mal so kleine Grasbüchelchen, als wenn da so eine Kuhherde durchgelatscht wäre. War jetzt wirklich nicht der beste Platz.
Passend zum nicht gerade besten Platz war auch nicht gerade der beste Schuss. Denn in der dritten Minute hatte Pittsburgh eigentlich mit die beste Gelegenheit. Man wuselt sich so ein bisschen durch den Strafraum durch, legt den Ball nochmal zurück und schießt damit Griffin direkt aufs Tor von Tambakis, dem Keeper von New Mexico. Der macht sich lang zum rechten unteren Pfosten und ja, hält ganz entspannt den Ball. Und das war auch im Wesentlichen die beste Chance von Pittsburgh, denn der Rest war meistens Einwürfe, Eckbälle, die irgendwie durch die Gegend geflippert sind, ohne wirklichen Schuss aufs Tor. Und das war so ein bisschen ein kleiner Hallo-Wach-Effekt früh in der Partie durch die Jungs aus Pittsburgh. Die Riverhounds, die jetzt in ihre 25. Saison gehen.
Allerdings fand ich, waren die Gastgeber durchaus in Anführungsstrichen überraschend stark. Also ich glaube nicht, dass jemand am Anfang der Saison erwartet hätte, dass sie gegen Pittsburgh da so in Anführungsstrichen solide spielen. Die Partie endete recht knapp mit einem 1:0 aus der 44. Minute war es, glaube ich, gewesen. Und dort ist es aber tatsächlich auch ein ziemlich schönes Tor, wie ich finde. Also an sich der Torschuss ist jetzt nicht so schön wie in der Partie von Greenville. Allerdings finde ich, da ist der Spielaufbau sehr schön gemacht worden. Wer war es gewesen? Ich glaube, Race war es gewesen, der die Vorlage für Greg Hurst ganz präzise in den Strafraum gemacht hat. Er hat ihn einfach super gut durchgestochen und ich fand's, es war ein guter Weckruf für New Mexico, weil Greg Hurst macht dann ganz solide das Tor. Die Verteidigung von Pittsburgh ist in dem Fall aber, hat er irgendwie ein bisschen gepennt, weil der Ball wird wirklich direkt in der Mitte durchgestochen und das hätte man durchaus auch verhindern können, aber wie gesagt, ich weiß nicht so richtig, was sie da machen wollten oder wie sie sich da aufstellen wollten. New Mexico nutzt es gut. Der Ball ist im Tor und sie führen dann 1:0. Aber so richtig viel mehr Highlights gab es nicht. Mir ist lediglich aufgefallen, dass New Mexico dann doch recht viel oder generell recht viel Ballbesitz hatte und auch in großen Teilen des Spiels eher die stärkere Mannschaft war oder zumindest die dominierendere Mannschaft war.
Also für die, die sich das Tor vielleicht ein bisschen bildlich vorstellen wollen, Reyes steckt den Ball eben durch die Abwehrreihen durch. Hurst läuft in den Strafraum rein. Eric Dick, der Keeper von Pittsburgh, springt quasi ihm entgegen auf den Boden. Hurst springt über ihn rüber mit dem Ball, kommt dabei ein bisschen ins Stolpern und schafft es noch dann mit dem rechten Fuß den Ball dann ins leere Tor reinzuspitzeln. Das sah sehr schön aus und ich fand auch, war ein sehr gelungenes Tor. Ansonsten gab es vorher noch zwei, drei kleine Chancen, die Dick jeweils sehr gut klären konnte. Mal war es ein Schuss ins rechte obere Eck, dann mein Lupfer von Akali, den er über die Latte getippt hat. Unterm Strich, auch da ich die Partie gesehen habe, New Mexico dominierte wirklich sehr klar die Partie, hatte sehr viel Ballbesitz, hat defensiv sicher gestellt. Und Pittsburgh ist auch einfach nicht viel eingefallen. Also außer ein paar Flipperschüssen, die gegen gefühlt 20 Abwehrspieler nichts eingebracht haben, kam da nicht wirklich irgendwas zustande. Und ich muss zugeben, New Mexico spielte wirklich überraschend gut. Und ich freue mich doch ein bisschen drüber, da ja New Mexico ein bisschen wie El Paso ist. Beide kamen zeitgleich in die Liga, hatten anfangs ein ziemlich gutes Hoch und waren danach meistens noch so ein Mittelfeld, gerade so in den Playoffs bestehendes Team. Und ich würde mich durchaus freuen, wenn die mal ein gutes Jahr haben. Denn Fans sind immer da. Also um die 10.000, 11.000 Fans sind bei Heimspielen immer vor Ort. Und das hat man auch hier in dem Spiel wieder gesehen. Also die Fans waren definitiv da, um ihre Jungs zu supporten. Und da es jetzt auch ja schon Pläne gibt, das ein eigenes Fußballstadion zu bauen, der Platz auch steht und es auch bewilligt worden ist, zumindest der erste Teil der Planung, dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis New Mexico im eigenen Fußballstadion spielt, anstatt sich, ja, wie so viele andere Teams in Baseballstadien, den Ball durch die Gegend zu schieben.
Beim Platz ist mir übrigens was Witziges aufgefallen. Beziehungsweise, es ist mir nicht wirklich aufgefallen, sondern ich war zwischenzeitlich immer wieder mal irritiert. Ich war nämlich irritiert, warum sitzen denn da Leute auf dem Feld? Und dann sah es so aus, als würden sie da irgendeine Plane festhalten. Und ich hatte schon überlegt, na, vielleicht befindet sich an der Stelle gerade irgendwie die irgendeine Base für Baseball. Und man hat da die Plane rüber gemacht und sie müssen sie festhalten oder so. Aber nein, ich glaube, es sind Fotografen oder so, die da sitzen. Und es sieht so aus, als würden sie auf dem Feld sitzen. Tatsächlich sitzen sie aber außerhalb des Feldes. Nur der Kamerawinkel, der einem da geboten wird, lässt es erstmal anders vermuten.
Ist auch irgendwie schwer noch, wenn du so ein riesiges Stadion hast mit sehr viel Platz für ein Baseballfeld und dann so ein Fußballfeld halt relativ schmal ist und dann irgendwie 90% gefühlt vom Restfeld einfach frei verfügbar in der Gegend rumliegen. Ja, immer wieder lustig zu sehen, finde ich.
Es wäre doch aber auch eine gute Möglichkeit, um richtig teure Karten zu verkaufen, dass du einfach mitten aufs Feld so im Abstand von einigen Metern Fans setzt. Das sind dann die extra Premium-Seats.
Das hatte Vegas angeboten. Da gab es dann irgendwie Betten neben dem Feld kaum entfernt und irgendwie Pools zum Reinlegen. Das hat Vegas versucht.
Durfte man dann auch das Lama streichen?
Das weiß ich nicht. Man war außerhalb vom Stadion meist.
Schade.
Und wenn wir Wrestling Conference sind, wollen wir noch kurz zu Orange County rüberwechseln oder wollen wir uns da noch ein bisschen aufsparen? Denn so viel gibt es da gar nicht zu erzählen, finde ich.
Na, ich finde, wir könnten doch mal eine kurze Pause machen. Die Spannung hochhalten.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause. Wenn wir dann zurückkommen, kommen wir zu einem Kali-Derby und zu einer sehr kontroversen roten Karte in einem anderen Spiel. Aber das dann gleich nach einer kleinen Pause. Und dann hören wir uns wieder bei meinsportpodcast.de.
Eine Nacht, zwei Menschen und ein Fall, der Amerika bis heute spaltet. Hallo, ich bin Malte Asmus und in der neuen Folge Tatort Sport rekonstruiere ich den Fall Mike Tyson. Die Begegnung zwischen dem jüngsten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten im Boxen und einer 18-jährigen Schönheitskönigin. Unstrittig ist, es gab Sex. Strittig ist, war er einvernehmlich. Was danach passiert, wird zu einem der explosivsten Prozesse der 90er Jahre. Es geht um Sex, um Macht, um Hautfarbe, um Klischees, Erwartungen und darum, wem Amerika am Ende glaubt. Tatort Sport, Mike Tyson, Sex, Macht und Hautfarbe. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Bevor wir in das wundertollste Spiel dieser Saison gehen, und zwar zu San Antonio zu Louisville, widmen wir uns einem Derby in Nordkalifornien. Denn dort traf Sacramento Republic, seines Zeichens ewiger Meisteranwärter, auf den Meister der Saison 2021, und zwar auf Orange County. Vor dem Spiel, würde ich sagen, waren die Rollen recht klar verteilt. Heimteam, Top-Team, Playoff, Western Conference, Finalteilnehmer, Sacramento, traf auf Orange County, die ja, ja so mittelgut waren. Würdest du sagen, mit Blick auf die Partie, das hat sich auch in die neue Saison übertragen? Oder würdest du sagen, eigentlich, nö, war doch eine offene Partie?
Oh, gute Frage. War sie wirklich offen? Also ich fand beispielsweise, dass Sacramento in den ersten 20 Minuten das schon auch deutlich ein dominierender Team war. Sie hatten da mehrere gute Chancen. Allerdings hatten sie einen Endgegner. Und dieser Endgegner heißt Shuttler. Und der hat des Öfteren in dieser Zeit ziemlich gute Paraden gezeigt. Und wird ja im Laufe des Spiels auch nochmal dann eine Rolle spielen. Aber da hat man schon gesehen, sie machen extrem viel Druck. Sie wollen da unbedingt in Führung gehen. Und sie wollen wirklich dieses Tor haben. Es hat allerdings 28 Minuten gedauert. Und dann ist es ehrlich gesagt aber auch wenig überraschend, wer das Tor gemacht hat. Nämlich Trevor Ammon. Und das war ja so ganz klassisch einfach. Flanke, Kopf, Tor. Aber ein sehr kraftvoller Kopfball war durchaus gut gemacht von ihm. Könnte ins Lehrbuch für Kopfbälle.
Und nebenbei sein erstes Tor in der höheren Liga. Denn letztes Jahr war er einer der besten Torschützen der League One und hat jetzt bei seinem Debüt in der zweiten Liga mal gleich getroffen. Die Führung hielt allerdings nur ganze 14 Minuten und dann hatte Sacramento mit der Sonne zu kämpfen. Denn es gab Ecke für Orange County und der Ersatzkeeper von Sacramento, man sah sie wirklich an, hatte Probleme mit der Sonne, denn ja, er hielt sich quasi einer Hand direkt die Augen zu und das ist bei einer Ecke eher ungünstig, wenn man schnell reagieren muss. Die Ecke wurde von links reingeschlagen, Kopfball, der Keeper kann den Ball klären, doch während er am Boden liegt und der Ball quasi noch lose in der Gegend rumliegt, nutzt sofort ein Spieler von Orange County die Gelegenheit und haut den Ball rein. Das heißt, trotz Sonneneinwirkung, erster Ball gehalten und Capeshi haut den Ball dann im Nachsetzen rein und gleicht so für Orange County aus. Da tat mir der Keeper tatsächlich ein bisschen leid. Hast offensichtlich...
Mir sind in der Szene zwei Dinge aufgefallen. Punkt 1, dass die Sonne dann so ungünstig steht, das merkt man doch nicht erst bei dem Eckball. Das merkt man doch schon ein paar Minuten vorher. Warum ruft man nicht raus, dass man ein Basecap braucht, damit man eben überhaupt die Chance hat, was zu sehen? Weil was bringt der Verteidiger, Torhüter, der eher damit beschäftigt ist, überhaupt zu versuchen, irgendwas zu sehen, anstatt sich auf den Ball und auf das Spiel konzentrieren zu können? Leider nichts. Und was mir auch auffällt, ist die Verteidigung von Sacramento, die in dem Fall auch nicht besonders gut aussieht, weil was passiert da eigentlich in der Situation? Die Ecke wird ausgeführt, geht auf Kopfballhöhe, aber so richtig erkennen, wer da jetzt wirklich mit dem Kopf hingeht, kann man nicht, weil es sieht so aus, als wenn sowohl ein Angreifer wie auch Verteidiger beide jeweils mit dem Kopf zum Richtung Ball und Tor gehen. Und also es ist, finde ich, schwer zu erkennen, von wem letztendlich der Ball jetzt ins Tor abspringt. Die Art und Weise, so verteidigen zu wollen, ist aber überhaupt nicht ideal, weil die Wahrscheinlichkeit, dann selbst ins Tor zu treffen, ist halt sehr hoch. Da sah Sacramento wirklich nicht gut aus.
Wer das Ganze ein bisschen anders sah und auch dann wieder für einen Strahlen gesorgt hat, war die Lucky Nummer 7, nämlich Trevor Ammon. Der nutzte dann die Gelegenheit, in der 77. Minute nochmal sein Debüt ein bisschen noch schöner zu machen. Auch hier ein relativ klassisches Bild. Wieder ein langer Ball nach vorne. Ammon kriegt den Ball am Strafraum, dribbelt in Richtung quasi des linken Eckchens rein, zieht zwei Verteidiger und den Keeper mit sich. Und anstatt den Ball nochmal quasi quer zu legen oder aufs lange Eck zu schießen, haut den Ball recht kompromisslos unter die Latte rein. Stellt damit die Führung für Orange County, sogar gegen Orange County wieder her. Und schießt einen Doppelpack bei seinem Debüt. Fand ich nicht schlecht gemacht. Auch ein bisschen klar egoistisch, aber wenigstens am Ende mit einem guten Resultat. Und irgendwie ganz lustig. Rück Nummer 7 trifft in der 77. Minute und hat dann eine 7-7-7. Also Glückwunsch an Trevor Ammann zum gelungenen Debüt und zur erneuten Führung für Sacramento.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, die 777 hätte er lieber gerne im Casino. Aber also ich fand tatsächlich seine Situation gar nicht egoistisch, weil in meinen Augen hat er gar keine großen Anspielstationen, die wirklich irgendwie eine Variante für ein weiteres Tor wären. Sondern dass er selbst dort mit links dann abzieht, halte ich genau für den richtigen Weg, weil er die Möglichkeit nutzt. Und wie gesagt, ich erinnere mich jetzt nicht, dass da irgendein Mitspieler groß in der Nähe wäre, der da eher noch die Chance gehabt hätte, das Tor zu machen. Von daher war es sehr, sehr gut von ihm gemacht. Und ich glaube, das wird auch nicht das letzte Tor von ihm in dieser Saison gewesen sein. Wenn er so weiterspielt, wie er in dem Spiel gespielt hat, dann kommt da noch einiges mit dazu. Allerdings war das auch nicht das letzte Tor in der Partie, denn in der 98. Minute gibt es ein weiteres Tor. Und in dem Fall, klar, alle wissen, 98. Minute, das ist quasi die letzte Aktion, da wird nicht mehr viel passieren. Und man will natürlich als Orange County den Ausgleich haben. Man will da den Punkt unbedingt noch mitnehmen. Also ist es Shuttler, der mit nach vorne kommt, weil er natürlich weiß, hinten passiert nichts mehr und selbst wenn der Ball jetzt dann ins Tor geht, ist es dann eh egal. Und steht bereit für die Ecke, um sie quasi in Empfang zu nehmen. Sie wird getreten und landet tatsächlich perfekt bei ihm, sodass er ihn gut einköpfen kann. Er geht da zwar auch recht kraftvoll rein, sehr mutig rein, hat da keine Scheu vor Verletzungen und köpft ihn dann tatsächlich sehr stabil rein. Und ich muss zugeben, ich hatte vorher das Ergebnis gesehen, hatte mir angesehen, wie die Aufstellung aussah. Und dabei wird einem ja auch immer angezeigt, beispielsweise bei Footmob, wer wie viele Tore gemacht hat. Und als bei ihm ein Tor angezeigt wurde, dachte ich, wird er wohl ein Eigentor gehabt haben. Habe aber gar nicht darauf geachtet, dass es nicht als Eigentor angezeigt wird, sondern dass es tatsächlich als Tor gezeigt wird. Klar, bei einem Torhüter denkt man eigentlich immer an Eigentor, da denkt man nicht daran, dass er das Tor schießt. Also für Orange County gibt es in diesem Spiel auf jeden Fall einen Helden. Und das ist definitiv Shuttler.
Würde ich so unterschreiben. Gute Paraden gezeigt, weil man am Anfang, wo Parano aufs Tor geschossen hat, und dann machte man eben den richtigen Ausgleichstreffer. Ärgert damit den Rivalen im Derby, der doch durchaus das stärkere Team war. Und man zeigt auch hier wieder die Konsequenz. Man hat zwei gute Standardsituationen, macht zwei Tore draus. Mit Blick auf die Statistik-Fans, 12-7 Schüsse für Sacramento und 5-3 Torschüsse. Auch hier wieder die Effizienz von OC durchaus ansehnlich. Und unterm Strich, clever gemacht und ich fand es doch ein sehr unterhaltsames Spiel. Und mal ganz ehrlich, das dritte Torwarttor in der USL-Championship-Geschichte zu machen, ist auch nicht gerade so verkehrt fürs Statistikenbuch.
Definitiv nicht.
Apropos Statistiken, lass uns doch in ein Spiel gehen, wo wir wieder Underdog zu Gast bei einem Top-Team haben. Denn San Antonio FC, seines Zeichens immer noch irgendwie Meister von 2022, allerdings dann doch nicht so ganz, traf auf die Jungs von Loudoun United, dem ehemaligen Zwei-Team von Washington DC, bis wir DC United. Auch hier wieder die Fronten klar geklärt. San Antonio, viele Fans, die gerade ein bisschen angepisst sind, und der Underdog aus Virginia. Wie war so dein erster Eindruck der ersten Minuten und wie war dein Eindruck von Loudoun als alte, Scoutin von New York Red Bulls Fans und Spielern?
Ja, das stimmt sogar. Also mein Eindruck in den ersten Minuten war, dass San Antonio schon auch das Team war, was mehr Druck aufgebaut hat, was schon recht früh eigentlich in Führung gehen wollte und die Chancen auch versucht hat zu nutzen. Allerdings, also sie gehen tatsächlich auch recht früh in Führung, nach 14 Minuten. Ich bin mir jedoch nicht ganz sicher oder ich finde es recht schwierig zu entscheiden, ob da nicht eventuell vorher schon ein Abseits vorlag. Wurde aber nicht gepfiffen, von daher zählt dann das Tor. Es ist Michael Hernandez, der den Ball bekommt, obwohl er schon recht weit vorne steht. Und man hatte im Prinzip ausgenutzt, dass man mit einem schnellen, weiten Pass recht weit nach vorne kommt. Und er legt den Ball zu Lucas Silva durch, der sich schön durch die Abwehr tanzt. Also ich glaube, zwei oder drei Verteidiger tanzt er da schön aus und macht dann das Tor. Sehr selbstbewusst, aber auch gut gemacht. Und von daher gehen sie dann halt auch recht früh in Führung und haben so ein bisschen das untermauert, was sie schon in den ersten paar Minuten zeigen wollten. Und wollten natürlich dann auch die nächsten paar Minuten weiterspielen. In der Art und Weise.
Allerdings hielt die Führung gerade mal 4 Minuten lang. Denn dann erlaubten sich die Jungs von San Antonio einen Fehler. Nach all den Wechseln in der Startelf war einer der Neulinge mit einem doch sehr großen Bock tätig. Denn sie hatten Abstoß. Einer der Verteidiger, der Innenverteidiger, hatte die Wahl, passt er nach links, wo einer seiner Leute frei steht, oder quasi durch die Mitte zu einem anderen Spieler, nur waren da natürlich auch die Gegner. Er entscheidet sich, den Ball in die Mitte zu passen, der Ball geht schief, Loudon schaltet direkt um auf Konter, der Ball wird dann direkt in die Mitte geflankt, wo dann Seth Ryan einfach nur ganz entspannt den Ball aus der Luft per Direktabnahme aufs Tor hauen muss und so dann zum 1:1 trifft. Fand ich ein sehr gut umgeschalteter Schritt. Die Jungs von Loudon war echt ein sehr großer Bock der Abwehr. Denn ja, dem Gegner den Ball so quasi vor die Füße zu spielen, war doch sehr ungünstig, wenn links dein freier Mann wirklich so frei steht, dass du den Ball auch in Zeitlupe hättest hinpassen können.
Zumal mir in der Szene gleich 2 große Fehler aufgefallen sind. Zum einen dieser Fehlpass, der natürlich völlig unnötig war. Und zum anderen, sie konnten die Situation ja erstmal nochmal irgendwie retten, indem sie es dann doch geschafft hatten, dass der Ball nicht direkt mit in den Strafraum geht. Allerdings nur wenige Sekunden später passt man schon wieder nicht richtig auf. Und schwuppdiwupp ist es möglich, dass da ein Querpass quer durch den Strafraum geschossen wird, weil wieder keiner aufpasst. Und der ermöglicht überhaupt erst, dass Zach Ryan den Ball bekommen kann, um dann aufs Tor zu schießen. Aber allein dieser Querpass da einmal durch den Strafraum, das darf dir nicht passieren. Aber auch nicht besonders ruhig, weil jetzt kommt dann die Szene, über die du wahrscheinlich gerne diskutieren möchtest. Es ist Christiane François, müsste es französisch ausgesprochen sein, der leicht gefoult wird, wie ich finde. Und darüber nicht besonders begeistert ist. Vielleicht gab es auch einen kleinen zusätzlichen Tritt, den man jetzt nicht groß sieht. Und daraufhin in den Disput mit seinem Gegenspieler geht. Und dann setzt er zu einem kleinen, leichten Kopfstoß gegen seinen Gegenspieler an, trifft ihn. Der ist natürlich der sterbende Schwan, ganz dramatisch. Ich glaube, er ist verstorben auf dem Platz, also es sah zumindest kurzzeitig so aus. Und François bekommt dann letztendlich erst die Gelbe, dann ist er aber nochmal ein wenig weiter diskutiert worden. Daraufhin entschied sich der Schiedsrichter, anstelle von Gelb Rot zu geben. Was stört dich daran?
So einiges. Zum einen natürlich die Sicht der San Antonio-Fans, die natürlich da total einseitig das Ganze betrachten. Denn man sieht in der Szene Cristiano François, einen ehemaligen RGV-Spieler, den ich auch schon in seinen Miami-Zeiten kannte. Der ist vor allem für 2 Dinge bekannt. Seine Schnelligkeit und seine Technik. Und die damit eingehende Problematik, dass er sehr schnell aus dem Gleichgewicht zu bringen ist. Vor allem, wenn er gerade mal Tempo hat. In dieser Szene kämpfen er und der Kapitän von San Antonio, Taintor, um den Ball. Beide strabbeln sich so ein bisschen, François bleibt am Ball und man sieht, wie ihn Taintor in den Rücken schubst, wodurch er zu Boden geht. Anstatt jetzt einfach weiterzuspielen und die Gelegenheit zu nutzen, schreit ihm Taintor, während er noch sitzt, ins Gesicht, was natürlich dann sich François nicht bieten lässt. Er steht auf und verpasst dem Spieler einen Kopfstoß. Ob es wirklich einen gab und wenn ja, wie doll, ist, finde ich, ein bisschen schwer zu sehen. Es gab die Kopfbewegung, der Spieler wird getroffen und lässt sich fallen. Natürlich laut Regelwerk muss man dafür theoretisch auch Rot geben, weil es quasi eine absichtliche Gewalttat war und ja auch die quasi den Spieler verletzen wollte, offiziell. Was mich daran stört, ist einfach A, Mitch Tanger laberte dann die Schiris voll, wodurch die dann das Gelb in Rot umgewandelt haben, weil er halt ein bisschen Blut an der Nase hatte. Und zum anderen finde ich es auch kein kapitänswürdiges Verhalten. Du bist Kapitän einer Mannschaft, einer der erfahrensten Spieler deines Teams, von vielen auch in der Meistersaison 22 als MVP gesehen, einer der besten Verteidiger der Liga, und du machst dann einen auf sterbenden Schwan und versuchst dann nicht mal selber irgendwie einzugestehen, dass du vielleicht nicht ganz unschuldig daran bist, dass der Spieler, ja, dich offiziell quasi angreifen will. Denn du schubst ihn zu Boden, was man ja auch sieht, und dann schreist du ihm ins Gesicht, während er am Boden sitzt. Das ist durchaus wahrscheinlich, dass das der andere nicht ganz so lustig findet. Und ich finde, dass du wenigstens dann den Anstand haben solltest, A, zu gestehen, ey, ich habe da auch vielleicht was zu tun gehabt, und B, nicht zu Boden zu gehen, wie eine Ballerina, die plötzlich ihren Schuh verloren hat. Denn selbst wenn es diesen Kopfstoß gegeben haben sollte, dann war das kein, ich sag mal, ja, Kampfsporttreffer, der die Knochen bricht, dich bewusstlos schickt, sondern ein kleines, angedeutetes Stupserchen. Um nicht zu sagen, der Kopfstoß von Zinedine Zidane in der WM 2006 war 100-mal schlimmer als das, was man hier gesehen hat. Und dass du dich als Kapitän fallen lässt, rumweinst, den Schiri belaberst, dass dein Spieler doch bitte die Rote haben sollte, weil du ein bisschen Blut aus der Nase hast oder Wasser aus der Nase rauspumpst durchs Trinken, fand ich ein sehr unwürdiges Verhalten. Weil klar, es ist doof von François, da zum Kopfstoß mit hinzugehen. Das ist klar, dass man dann irgendwie versucht, noch eine Karte rauszukriegen. Aber wenn du erstmal provoziert wirst und auch zu Boden gebracht wirst, hätte man für Tainter wenigstens auch eine gelbe Karte geben können. Und ich fand es auch ein sehr unsportliches Verhalten von einem Mann, wo du erwartest, dass er als Rollenbild funktioniert, dass er als Vorbild vorangeht, das Schauspielern, das Provozieren und dann am Ende ja noch quasi so lange den Schiri vorlabern, bis er sich entscheidet, die gelbe zu einer roten zu machen. Fand ich sehr unwürdig, aber natürlich auch trotzdem ein bisschen doof von François, sich da reinreißen zu lassen. Aber ganz ehrlich, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Also wenn du mich zu Boden schubst und dann noch anschreist, während ich am Boden sitze oder beleidigst, ja, hätte ich ihm jetzt auch wahrscheinlich nicht zwingend gesagt, dass ich ihn ganz doll lieb habe.
Schön, wir haben da einen Disput. Also ich vermute ehrlich gesagt nicht, dass er ihn beleidigt hat, weil dann wäre die Situation nochmal eine andere gewesen. Weil Beleidigung dann logischerweise auch die entsprechende, tendenziell wahrscheinlich sogar auch rote Karte gewesen wäre. Er wird ihm natürlich was gesagt haben. Aber der entscheidende Punkt ist, das gehört in meinen Augen zum Spiel auch mit dazu. Die werden, vermute ich, in den Minuten davor schon ein paar Mal aufeinander getroffen sein, werden immer mal so ihre Momente miteinander gehabt haben. Und da gehört natürlich Shit-Talk auch mit dazu, um deinen Gegenspieler aus der Fasson zu bringen, damit genau der zu so einem Handeln übergeht, wie François es getan hat. Und das hat er dementsprechend sehr erfolgreich umgesetzt. Das Mindgame hat in dem Fall zu 100% funktioniert, weil sein Gegenspieler komplett überreagiert hat und zu einer Tätigkeit gegriffen hat. Und da ist ja letztendlich egal, wie doll er getroffen wird. Klar, wie gesagt, der sterbende Schwan ist irgendwie unnötig, muss nicht sein. Aber dass François wirklich so einen dummen Fehler macht und sich da dermaßen provozieren lässt und dann zu dieser Tat greift, ist einfach von vorne bis hinten nicht clever, auch noch sehr offensichtlich. Und so macht er es eigentlich allen anderen Gegnern im Laufe dieser Saison jetzt sehr leicht, ihn kontrollieren zu können. Weil sie jetzt immer wissen, dem können recht schnell die Nerven mal durchbrennen. Und da muss man ihn nur noch mal ein bisschen provozieren, dann geht er in die Tätigkeit über und man ist ihn los. Also ich finde, er hat seinem Team damit überhaupt keinen Gefallen getan. Bei Tranter, ich weiß nicht, ich finde es ehrlich gesagt, es ist im Prinzip auch als Kapitän seine Aufgabe, gegebenenfalls unbequeme Spieler, die durch Schnelligkeit und Technik bekannt sind, auch mal auf andere Art und Weise loszuwerden. Ich habe ein schönes Beispiel aus einem anderen Spiel, wo das nicht auf die Art und Weise versucht wurde, aber wo das Thema Mindgame, Provokation und wie man darauf reagiert, sehr, sehr gut auch zu sehen war. Nämlich das Spiel der US-Frauen gegen Kolumbien. Man kennt die kolumbianische Nationalmannschaft der Frauen ziemlich gut, glaube ich. Vor allem dadurch, dass sie eben Mindgames sehr, sehr gerne betreiben, dass sie sehr, sehr gerne faulen und wirklich nicht den, den saubersten Fußball immer spielen. Die Knochen da gerne mal im Weg stehen im Prinzip. Und man durch so kleinere Provokationen immer wieder versucht, die Gegnerinnen aus der Fasson zu bringen. Bei den US-Frauen hat es nicht gut funktioniert. Es gab beispielsweise die Situation, dass es einen Foul im Strafraum gab. Und die kolumbianischen Spielerinnen haben sich erstmal schön im Strafraum versammelt und wollten sich aus diesem gar nicht erst entfernen, damit der Elfmeter gar nicht erst geschossen werden kann. Das dauerte ein paar Sekunden, ein paar mehr Sekunden sogar, bis man es dann geschafft hatte, die Damen aus dem Strafraum zu bitten, dass der Strafstoß dann ausgeführt werden kann. Das war übrigens, glaube ich, auch in der 14. Minute gewesen, also sehr, sehr früh. Und dann war man gerade so weit und wollte anlaufen, um den Strafstoß auszuführen. Da lief wieder die nächste kolumbianische Spielerin genau in den Strafraum, um nochmal die Aktion zu unterbinden. Also das gehört schon mit dazu. Die US-Frauen haben in dem Fall aber cleverer reagiert, als François es macht. Alex Morgan zum Beispiel hat sich gar nicht provozieren lassen, beziehungsweise hat durchaus den Disput mit ihnen gesucht, hat aber nicht körperlich auf sie reagiert, sondern wahrscheinlich die ein oder andere Nettigkeit mitgegeben. Vor allem aber auch mit einer entsprechenden Körpermimik und Gestik gezeigt, so pff, gar keine Chance, ihr Zwerge, wir machen das hier. Und genauso hätte er reagieren müssen. Hat er nicht, er hat genau die falsche Variante genommen und wird dafür bestraft. Wie gesagt, die Schwere des Treffers ist ja völlig egal. Es ist eine Tätigkeit, die war sehr, sehr dumm. Und ja, die Diskussion mit dem Schiedsrichter, ich finde auch als gerade als Kapitän und nur als Kapitän ist es deine Aufgabe mit dem Schiedsrichter, wenn du findest, das Verhalten des Gegenspielers war so nicht okay, dann bist du in meinen Augen die einzige Person mit dem Spielführer des anderen Teams, die da mit dem Schiedsrichter nochmal drüber diskutieren darf, im gewissen Rahmen. Und das macht er halt. Klar, ist natürlich ein bisschen blöd, wenn er selbst da der Betroffene ist, lässt sich dann irgendwie schwer vermeiden. Und an sich hat er ja auch recht. Bei einer Tätigkeit kann es nicht nur Gelb geben. Wie gesagt, egal wie schwer sie ist, es muss halt Rot geben. Und ich vermute auch, dass der Schiedsrichter aufs Ohr auch schon den Hinweis bekommen hatte, es war eine Tätigkeit. Und deswegen sich auch nochmal umentschieden hat. Nur weil er belabert wird, glaube ich nicht, dass er sich deswegen da umentscheidet. Es gibt aber in dem Zusammenhang auch noch eine Szene, die ich auch ganz interessant fand. Und auch da ist François wieder mit beteiligt, weil als der Schiedsrichter sich dann entschieden hat, übrigens sieht man in dem Moment, in dem der Schiedsrichter quasi rübergehen möchte zu François, wird er immer wieder mal noch von anderen Spielern belabert, unter anderem auch von weiteren Laudern-Spielern. Und letztendlich geht er dann zu François, steht vor ihm, wird um sich herum von drei weiteren Laudern-Spielern vollgequatscht und der Schiedsrichter hält die gelbe Karte in der Hand. Und François greift diese gelbe Karte. Also allein das ist ja schon wieder so dämlich, weil du allein dafür schon wieder die nächste Karte kassieren könntest. Und selbst wenn der Schiedsrichter jetzt nicht hätte rot geben wollen, hätte er dafür schon wieder gelb bekommen können. Also wirklich, wie viele Fehler kann man in so kurzer Zeit machen? Der Schiedsrichter hat in dem Fall recht cool reagiert, hat das ignoriert, hat die Karte auch bei sich in der Hand behalten. Gut, es war auch zum Glück nicht Clint Dempsey, der war ja früher durchaus, ist schon mal auffällig geworden, dass er eine Karte in die Hand nahm und zerriss. Und ja, der Schiedsrichter lässt sich die Karte eben nicht aus der Hand nehmen, packt sie ein und holt die rote Karte raus. Letztendlich muss man sagen, der einzig Schuldige an dieser Situation ist François. Darf dir nicht passieren.
Also wo ich dir nicht widersprechen will, das ist, dass er sich da dumm verhalten hat. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, ich habe ihn durchaus ja sehr viel live gesehen. Letztes Jahr jedes Spiel, davor auch schon einige Spiele. Und ich hatte letztes Jahr auch oft die Gelegenheit gehabt, mit dem Kerl nun mal zu reden, da ich ja bei den Pressekonferenzen war. Er ist nie als wirklich quasi Spieler aufgefallen, der irgendwie emotionale Probleme hat oder leicht zu reizen ist. Eher im Gegenteil. Und klar ist es aus taktischer Sicht von Tainter natürlich gut, dass du versuchst, den Spieler irgendwie zu schwächen oder vom Platz zu stellen. Trotzdem finde ich, als Kapitän hättest du dir wenigstens die Schauspieleinlage sparen können. Und wie gesagt, er war auch nicht ganz unschuldig an der ganzen Thematik. Also das zu Boden schubsen und ins Gesicht schreien sollte man schon irgendwie auch, ja, würdigen oder kritisieren oder, keine Ahnung, mit Gelb betiteln. Dass dann François rot bekommt, weil er ihm eine Kopfnuss gegeben hat, gehe ich ja vollkommen mit. Aber dass der Spieler bis dato irgendwie negativ mit Emotionen aufgefallen wäre, kann man nicht so sagen. Und wie gesagt, Tainter hat sich, finde ich, trotzdem nicht kapitänslike verhalten. Weil klar, wenn du hartes Foul machst oder irgendwie versuchst, kapitänsmäßig zu sein, okay, Trash-Talk gehört durchaus auch mal dazu. Aber selber quasi erst dazu für zu sorgen, dass du dieses Foul machst, das dann den Spieler auch noch quasi mit als Grund lieferst, finde ich trotzdem nicht, wenn du dich dann noch fallen lässt, weil du doch der Arme bist, nicht wirklich gerechtfertigt. Dann steht dein Mann und sagt, yo, ey, ich habe dem da gesagt, dass ich seine Mutter ganz gerne zum Kuchen einladen möchte und er hat mir eine Kopfnuss gegeben, hätte ich ihm eher abgenommen als Kapitän, als sich erst nochmal einen sterbenden Schwan und mir geht's so schrecklich zu machen. Aber gut, das ist eine Sache, über die man streiten kann. Fakt ist, dumm von François, er kriegt die rote Karte, das Team ist in Unterzahl, aber ich finde trotzdem nicht zwingend das Beste von dem erfahrensten Mann von San Antonio.
Aber ganz kurz dazu noch, also das Foul ist in meinen Augen auch zu dem Zeitpunkt des Spiels nicht gelbwürdig, weil es wirklich nur ein ganz kleines Foul ist. Und wie gesagt, ich vermute, dass die beiden zuvor schon ein paar Mal aneinander gekommen sind. Und ich vermute auch, dass der Schiedsrichter das auch mitbekommen hat. Ansonsten hätte er vielleicht sogar auf die Situation, dass es da ein lauteres Wortgefecht gibt, reagiert. Ich bin mir aber wirklich ziemlich sicher, da ist keine Beleidigung geflogen, sondern eher so ein kurzes Anschreien. Sowas wie zum Beispiel, was willst du jetzt? Irgendwie sowas. Ganz klassisch halt. Also da muss er jetzt nicht unbedingt eine gelbe Karte für geben. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt in dem Spiel. Aber was ist dann weiter passiert?
Es gab, ja, kurz nach der Halbzeit das zweite Tor für San Antonio. Denn Juan Agudelo, seines Zeichens Ex-US-Nationalspieler, kriegt den Ball in der Mitte, dreht sich dann aber einmal um die eigene Achse, so dass er quasi keinen Gegner mehr vor sich hat, und haut den Ball unten rechts ein. Fand ich doch sehr schön gemacht. Also kriegt den Ball mitten unter den Gegnern, dreht sich einmal um die eigene Achse, dass er quasi von links den Ball bekommt und ihn rechts reinschießen kann und trifft zur erneuten Führung von San Antonio.
Ich überlege ehrlich gesagt gerade, wie oft Juan Agudelo tatsächlich in der Nationalmannschaft gespielt hat. Es war nicht oft und es ist auch schon recht lange her. Aber man kennt ihn durchaus als effektiven Stürmer. Er hat ja sehr lange für New England Revolution gespielt. Und er hat das gemacht, was er machen soll. Das hat er auch sehr gut gemacht. Muss man ihm lassen. Also war tatsächlich ein ganz, ganz nettes Tor. Es war aber nicht das letzte. Weil so eine Partie endet ja erst, wenn der Schiedsrichter das Ende gepfiffen hat. Sie endet nicht pünktlich nach 90 Minuten. Das wäre zu langweilig. Sondern es dauert manchmal ein paar Minuten länger. In dem Fall ist es die 94. Minute, die dann nochmal torrelevant kommt, wird. Und es ist ein Konter, der überhaupt nicht gut für San Antonio ist, weil es gibt einfach einen langen Ball in den Strafraum von San Antonio. Und zuerst wird der Ball quasi, wird der Ball, ich weiß gar nicht mehr was, ein Kopfball oder so, der dann versucht wurde, der wird vom Torhüter nochmal abgewehrt. Allerdings landet er dann recht bald vor den Füßen von Florian Wallo, der außerhalb des Strafraums steht, aber trotzdem dann einfach aufs Tor schießt und quasi in der letzten Sekunde noch den Ausgleich macht. Und du hast es vorhin schon mal angedeutet, anscheinend ist man bei Laudern bis heute noch nicht davon abgerückt, dass man sich einfach ehemalige Spieler der New York Red Bulls holt, weil sowohl Zach Ryan wie auch Florian Wallo haben beide bei den Red Bulls gespielt und haben jetzt beide für quasi mal das Farmteam vom Erzrivalen getroffen. Gut, ist heute kein Farmteam mehr, von daher ist es okay. Aber ein durchaus überraschender Ausgleich nochmal in der letzten Sekunde. Und der Underdog nimmt da nochmal einen Punkt mit.
Fand ich tatsächlich nicht mal ganz unverdient, denn San Antonio hatte am Ende Probleme, dass sie ihre Chancen immer nicht reingemacht haben, weil die Schüsse ungenau waren oder übers Tor gingen. Da Loudon über 60 Minuten Unterzahl spielen musste, haben die erstmal ein bisschen defensiver gespielt, Kräfte geschont und haben ab der 70., 75. ziemlich gedrückt, hatten selber einige Möglichkeiten gehabt und haben dann, wie ich finde, nicht unverdient den Ausgleich noch hinbekommen. Und auch hier sieht man mal wieder, trotz langer Überzahl hatte am Ende Loudon mehr Schüsse. 8-10 Schüsse und 3-5 Torschüsse. Und das fand ich auch keine schlechte Leistung. Und auch hier wieder das wie von dir eben angesprochene Beispiel, der Underdog nimmt einen Punkt mit. Und das fand ich sehr unterhaltsam. Und ich würde vorschlagen, an der Stelle machen wir eine Pause, denn unser kleiner Dialog zum Thema Zweikampf hat ein bisschen Zeit gefressen. Und ich würde auch hier wieder vorschlagen, wenn ihr die Szene gesehen habt von San Antonio gegen Loudon oder von Francois gegen Tainter, lasst uns gerne eure Meinung wissen, denn wir machen jetzt eine kleine Pause und haben dann bestimmt ganz viel Zeit zu lesen, was ihr uns Schönes schreibt über das Foul oder die rote Karte. Wer gewonnen hat. Und dann hören wir uns gleich wieder bei den üblichen Wochenendtipps. Bis gleich.
Eine Nacht, zwei Menschen und ein Fall, der Amerika bis heute spaltet. Hallo, ich bin Malte Asmus und in der neuen Folge Tatort Sport rekonstruiere ich den Fall Mike Tyson. Die Begegnung zwischen dem jüngsten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten im Boxen und einer 18-jährigen Schönheitskönigin. Unstrittig ist, es gab Sex. Strittig ist, war er einvernehmlich. Was danach passiert, wird zu einem der explosivsten Prozesse der 90er Jahre. Es geht um Sex, um Macht, um Hautfarbe, um Klischees, Erwartungen und darum, wem Amerika am Ende glaubt. Tatort Sport, Mike Tyson, Sex, Macht und Hautfarbe. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Für ein letztes Mal heute Abend willkommen zu Sideline, dem USL-Podcast. Nachdem wir jetzt bereits über die Vergangenheit und die Gegenwart diskutiert haben, werden wir uns nun der sehr naheliegenden Zukunft widmen. Denn auch heute, auch wieder in der dritten Season von Sideline, widmen wir uns den Wochenendtipps. Damit sind jetzt nicht irgendwie Ausflugtipps in den Harz oder irgendwo auf eine Fahrradtour gemeint, sondern an das TV-Empfangsgerät eurer Wahl für die nächsten spannenden Spiele in der USL Championship oder League One. Und da gleich mal dich gefragt, liebe Anne, angenommen du wärst um diese Zeit noch wach und oder erreichbar, welches der Spiel wäre denn dein Leckerbissen?
Du meinst um diese Zeit mit 21 Uhr?
Das ist dann, wenn ich ihn schon vorbei oder die Tagesschau und da ist schon Zeit fürs Bett.
Aber ich bin noch jung genug, dass ich zu der Zeit durchaus noch wach bin. Und also klar, es gibt an diesem Wochenende ein Spiel, was man sich aufgrund zwei Faktoren definitiv ansehen muss. Faktor 1, es ist einfach eine sehr, sehr gute Zeit, um das Spiel zu sehen, wenn man nicht feiern geht oder so, nämlich am Samstag um 21 Uhr. Dort gibt es einen Liga-Neuling und dieser Liga-Neuling möchte seine erste Partie bestreiten. Zu Hause, es ist Rhode Island und sie empfangen New Mexico. Mal sehen. Ich hoffe, der Rasen in Rhode Island ist besser. Und ob New Mexico dann damit zurechtkommen wird, dass sie nicht auf einem Schotterplatz spielen, sondern auf einem vernünftigen Fußballplatz. Aber die Premiere für den Neuling, ich glaube, das wird sehr interessant. Und die Uhrzeit ist perfekt.
Oh ja, leider habe ich da irgendwas Besseres zu tun, aber ich werde mir das Spiel auf jeden Fall im Real Life angucken. Denn die Spiele werden ja zum Glück gespeichert und da freue ich mich drauf. Wir haben irgendwie sehr Glück dieses Jahr, denn normalerweise waren die frühesten Anstoßzeiten immer so irgendwann gegen 0, 1 Uhr, die meisten Spiele so gegen 3. In der Saison haben wir jetzt sogar einige Spiele, die einfach vor Mitternacht angepfiffen werden, also unserer Zeit. Eines dieser Beispiele wäre dann noch die Partie zwischen El Paso und Louisville, die mal eben in ihr drittes Spiel gehen müssen, also El Paso. Die treffen auf Louisville, die in ihrer Saison starten. Finde ich sehr unterhaltsam, denn El Paso durchaus auf einem besseren Weg, zumindest kadertechnisch. Louisville immer Top-Favorit. und zugleich das Team, was zuletzt gegen El Paso zu Hause 3-0 verloren hat. Da dürfte also quasi eine kleine Rache im Hinterkopf sein, dass diesmal Louisville auswärts gewinnen möchte. Und ich glaube, es dürfte unterhaltsam sein. Und mit 20 Uhr Anstoßzeit, eine perfekte Zeit, um sich meine Mannschaft anzugucken, die man sonst mal so gegen 3 Uhr nachts erst sehen durfte. Auch hier wieder am Samstagabend, 20 Uhr deutscher Zeit.
Genau. Es gibt übrigens noch zwei weitere Spiele, die am Samstag um 21 Uhr sind, nämlich Loudon gegen North Carolina FC sowie Memphis gegen Indy. Aber ja, wer die Chance hat, sich ein Spiel um 21 Uhr anzusehen, sollte sich dann schon den Liga-Neuling ansehen, um zu schauen, wie sie bereit sind, sozusagen. Sie haben sich ja ganz gut aufgestellt. Gibt es denn ansonsten eine Partie, die du unbedingt sehen wollen würdest?
Oh ja, um 0.30 Uhr in der Nacht zu Sonntag. Das Spiel der besten Mannschaften, könnte man sagen, oder der oft besten Mannschaften aus dem Osten gegen aus dem Westen. Und zwar Tampa Bay beginnt die neue Saison und trifft auf San Antonio. Auch hier nochmal eine kleine emotionale Verstärkung. Denn der neue Keeper von Tampa ist der ehemalige Keeper von San Antonio, nämlich Jordan Farr. Seines Zeichens Meisterkeeper mit San Antonio, der letztes Jahr, könnte man sagen, während eines Patzers gegen Tulsa aus der quasi Lieblingsordnung des Keepers geflogen ist. Und der trifft jetzt in seinem ersten Spiel für Tampa direkt auf den alten Trainer. Das dürfte sehr spannend sein. Also Top-Team aus dem Osten mit Leuten wie Cale Jennings oder eben Jordan Farr gegen San Antonio. Das dürfte fußballerisch sehr, sehr spannend werden und würde ich daher empfehlen. Um 0.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag.
Um 0.30 Uhr sind die Rowdies da. Es gibt allerdings auch in der League One das ein oder andere Spiel, was man sich ansehen könnte. Und wir haben ja vorhin schon mal über Spokane gesprochen. Und auch sie haben eine wirklich nette Anstoßzeit und treffen auf ein doch sehr bekanntes Team. Wenn man sich mit US-Fußball beschäftigt, dann kennt man zumindest den Namen auf jeden Fall schon seit etlichen Jahren, nämlich die Richmond Kickers. Und dadurch, dass das Spiel um 22 Uhr am Samstagabend ist, kann man auch das, zumindest die zweite Halbzeit, kann man sich ansehen, wenn man vorher sich Rhode Island angesehen hat. Und das könnte durchaus auch eine ganz interessante Partie werden. Mal schauen, wie sie sich schlagen.
Ich hätte auch noch zwei Tierduelle in der League One, die ich gerne empfehlen möchte. Und zwar in der Nacht von Freitag auf Samstag, wer so das Wochenende einleiten möchte, um Mitternacht die Partie zwischen Lexington und Chattanooga. Chattanooga hat einen riesigen Umbruch und hat einige Spieler aus den erfolgreichen Jahren zurückgeholt. Das dürfte eine unterhaltsame Partie werden. Damit Lexington trifft man auf ein mittelklassiges Team, das sich aber auch verstärkt hat und jetzt zum Beispiel mit Cameron Lancaster doch eine USL Championship-Legende geholt hat. Wer vielleicht lieber am Wochenende gucken möchte, der hat noch die Partie um 0.30 Uhr von Samstag auf Sonntag zwischen Tormenta und Forward Madison. Der Ibis gegen die Flamingos. Auch das dürfte sehr unterhaltsam werden. Mit Tormenta, einen ehemaligen Meister, der so ein bisschen geschwächelt in die Saison gestartet ist, gegen Forward Madison, die letztes Jahr eins der besten Teams waren. Ich glaube, die Partie dürfte auch sehr unterhaltsam werden. Für Logo-Fanatiker, Trikot-Fanatiker und vor allem auch für Spieler und Fans, die Interesse daran haben.
Eigentlich lieben wir ja die League One vor allem, weil es immer so viele Tierduelle gibt.
Das stimmt. Und eigentlich auch immer alles sehr, sehr offen ist. Während in der Championship oft alles schon gefühlt entschieden ist, zumindest im Osten, ist in der League One eigentlich immer gefühlt jede Woche Chaos.
Ja, das stimmt.
Hast du sonst noch irgendeinen Tipp, vielleicht bei der NWSL oder irgendwas, was man empfehlen kann?
Oh, stimmt. Die NWSL startet ja auch. Sie starten mit dem Challenge Cup. Und ich gucke gerade nebenbei mal schnell, ob es da zumindest zu einer angemessenen Zeit schon mal ein Spiel gibt. Der Challenge Cup besteht ja offensichtlich dieses Jahr nur noch aus einem Spiel. Nämlich aus Gotham gegen San Diego Wraith. Was durchaus interessant ist, weil Gotham ist ja der aktuelle Meister und San Diego Wraith sind unter anderem Alex Morgan ist mit in dem Team, ist ja auch immer ein sehr, sehr starkes Team. Weshalb ich gerade stutzte, ist, dass das die Finalzusammensetzung von vor einigen Wochen beim Cup schon mal war. Interessant, ich weiß nicht genau, was die NWSL da wieder aufgebaut hat. Aber ansonsten gibt es auch noch ein paar andere Spiele, die auch zu interessanten Uhrzeiten kommen. Am Samstag um 16 Uhr. Kansas City trifft zu Hause auf die Portland Thorns um 18 Uhr. Und um 21 Uhr, aber da läuft ja schon ein anderes Spiel, Racing Louisville gegen Orlando Pride.
Dann würde ich sagen, haben wir euch ein buntes Potpourri an Spielen empfohlen. Die USL läuft auch weiterhin auf YouTube. Das heißt, egal ob jetzt in den USA Spiele bei CBS oder ESPN laufen, ihr könnt, genauso wie wir, einfach auf dem YouTube-Kanal USL on YouTube euch die Spiele angucken. Und keine Sorge, solltet ihr Samstagabend auch lieber noch bei Freunden sein, eine Runde zocken oder ähnliches, die Spiele bleiben gespeichert, könnt ihr also Sonntag beim gemütlichen Familienessen oder in der Kirche entspannt nachgucken. Und ja, wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich sagen, ist es Zeit, das Kapitel USL für diese Woche zuzumachen.
So ist das.
Gut, dann schreibt uns Liebesbriefe oder Keksrezepte über die bekannten sozialen Netzwerke und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei den nächsten unterhaltsamen Geschichten der USA Championship und USA League One. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugehört haben und vor allem viel Spaß mit der USL.
Bye bye.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.